Dieser Titel stellen wir über den ganzen Epheserbrief, über die Serie. Wir hoffen und wir erwarten Inspiration. Geist, das hat mit Geist zu tun, aus diesem Brief. Und der heutige Titel eben, kennst du deine Urberufung? Ich weiß, ein Riesentitel, ein bisschen philosophisch, aber ich kann auch anders fragen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, junge Leute, jede Generation, Frau oder Mann, kennst du deine Identität? Denn Berufung und Identität gehören ganz eng zusammen. Und weil wir ja hier als christliche Kirche zusammen sind, wollen wir uns natürlich an der Bibel orientieren in dieser Frage. Also von der Bibel her, und jetzt kannst du mal alle deine Bibelregister, was du schon kennst, mal zu dir ziehen. Wer, sagt die Bibel, wer bin ich und wozu bin ich? Wer bin ich eigentlich, was sagt die Bibel und wozu? Du sagst vielleicht, ich bin im Moment vor allem Mutter. Schöne Berufung, wichtige Berufung. Ich möchte ein Diener sein, das ist doch meine Berufung. Oder Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu. Oder du sagst, ich bin tief im Herzen ein Landwirt oder ein Gärtner und ich schaue dafür, dass wir in unserem Land Nahrungsmittel haben, dass das wächst. Auch eine wichtige Sache natürlich. Ich bin Influencerin. Ja, wofür? Ich bin ein Menschenfreund. Ich kenne Menschenfreunde hier in der Gemeinde. Einige würden natürlich heute sagen, meine Urberufung ist doch Schwingerkönig zu werden heute. Ich will heute der Beste sein. Ursula Roderus ist eine Christin, eine bekannte deutsche Traumatherapeutin, die sagt, dass die meisten Menschen ihr Leben auf folgende 5 Säulen stellen. Das hat ja auch mit Identität zu tun. Beziehungen, also was habe ich für einen Status? Vielleicht damit verknüpft, wo wohne ich, in welchem Viertel? Sind da vor allem solche Leute oder solche? Dann Körper, ist der gesund, ist der schön, ist der erfolgreich? Arbeit und Leistung, was vermag ich zu leisten? Was sind meine Skills? Was habe ich für Titel? Materieller Besitz, zum Beispiel Auto, habe ich ein teures, ein sehr breites? Und fühle mich auch entsprechend, wenn ich darin sitze. Oder ein kleines, interessant, manchmal Fahrer und Auto miteinander zu vergleichen und zu schauen, warum hat jetzt der oder die dieses Auto. Aber manchmal hat es auch gar keine Bewandtnis. Heinz Bossi, mein Seniorpastor in Werdenswilder, hatte einen Cadillac, aber der hätte sein letztes Hemd für die anderen gegeben. Man darf auch nicht falsch schließen. Und dann 5. Säule, Werte oder Sinn. Das hat dann auch mit dem zu tun, kommt nach dem Leben etwas? Ist irgendeine Autorität über mir oder kommt es nur auf mich drauf an? Diese Sachen. Und liebe Gemeinde, wenn wir ganz ehrlich sind, ich denke, wir kennen vielleicht den einen oder anderen Punkt. Oder das kann dann so klingen, dass ich sage, ja, also diesen Titel kann mir niemand nehmen. Diesen Berufsabschluss. Oder, ja, ich habe wenigstens noch das Berg. Also der Körper geht es noch her. Da bin ich froh, wenn dann das zu bröckeln beginnt. Und so. Also das sind schon, ich glaube, das sind schon uns bekannte Säulen. Aber tragen die? Helfen die? Halten die Stand, wenn es mal windet im Leben? Wenn Dinge wegbrechen? Wenn der Körper nicht mehr so in Topform ist oder wenn ich Verluste erlebe, Beziehungen in Brüche gehen. Was sagt uns die Bibel betreffend Urberufung? Und hier ist eben der Epheserbrief sehr hilfreich. Und ich nehme die Titelantwort vorne weg, was die Urberufung ist von uns Menschen, was die Bibel sagt. In diesem ersten Kapitel Epheser 1, also in 3 Versen, in ganz kurzer Abschnitt, kommt 3-mal dasselbe. Uns gibt es, wenn wir Christus kennen, zum Lob Gottes, zum Lob seiner Herrlichkeit. Du bist gedacht, dass du zum Lob Gottes lebst. Das ist deine, sogar solche Menschen, die Christus noch nicht kennen, das ist die grundsätzliche Berufung und Absicht Gottes. Darum sind wir Menschen. Lass das ein bisschen wirken. Und schau nicht links und rechts, sondern schau auf dich und vielleicht dankst du ganz neu diese Riesenberufung. Die sieben Täuflinge, ihr drückt das heute ganz speziell aus. Ihr drückt vieles von dem heute aus mit dem Taufen. Ihr wollt euch taufen und das zum Ausdruck bringen. Und liebe Gemeinde, das tief drin im Herz zu wissen, ist enorm entscheidend. Wisst ihr warum? Weil wir Menschen, wir leben von innen nach außen. Was im Herz ist, was tief im Herz verankert ist, was unser Schatz ist, das bekommt Gedanken, Taten und Worte und Taten. Wir leben von innen nach außen. Und darum, was zu innerst verankert ist, das ist oft unser Prüfungskriterium in Entscheidungen. Wenn uns das einleuchtet, wenn das verstoffwechselt ist in uns, dann ist das inneres Programm. Ich mache ein Beispiel. Ihr wisst ja, ich wollte seit der zweiten Klasse nichts anderes werden als Lehrer. Und das hat mich geleitet. Schon in der Unterstufe habe ich mir Mühe gegeben, die Hausaufgaben gemacht. Ich wollte ja Lehrer werden. Und dann in der Sek-Prüfung schaffen, darauf geschuftet, mit der Cousine. Ich wollte immer besser sein als sie, wir haben da gewetteifert. Und dann die Prüfung und dann auch in der Sek, ab der fünften Klasse damals, war ein bisschen ein Streber, aber war mir egal, weil ich auch Fußball spielte, war das nicht so schlimm, dass ich auch Streber war. Und dann wollte ich ins Lehrerseminar und ich wusste, man kann auch ohne Prüfung dort hinein, wenn man einen gewissen Schnitt hat, wieder gebügelt, habe das schaffen dürfen und dann die 5 Jahre Lehrerseminar, auch da habe ich versucht, das Studium zu nutzen. Ich wollte wirklich Schule geben. Und dann, nach 5 Jahren, damals war Lehrerüberfluss, stellt euch vor, Lehrerüberfluss ist schon ein Zeitchen her, in dem Fall. Und da hast du alles genommen, was dir angeboten wurde. Also die meisten haben Stellen gesucht, wir wollten etwas verdienen endlich. Und da habe ich zum Beispiel in Eudiemtigen eine Stelle, habe ich mich gemeldet für Französisch und textiles Werken. Da habe ich gedacht, ups. Und die haben mich eingeladen zum Gespräch. Und dann hat eine Frau gefragt, ja Herr Willene, was würden Sie denn da im textilen Werken so machen? Da habe ich gedacht, was sage ich jetzt? Hatte noch keine andere Stelle in Aussicht. Habe ich gesagt, ja, also ich könnte mir vorstellen, ein bisschen weben mit Ihnen und so. Aber ich habe dann diese Stelle nicht gekriegt. Ich glaube, es war gut. Bin dann in Wilderswil gelandet, in einer ganz anderen Stelle. Aber versteht ihr, das war einfach mein Wunsch, das hat mich beseelt. Ich will Lehrer werden. Und gell, wenn etwas tief drin ist, dann ist das ganz anders, als wenn etwas einfach nur angepinselt ist. Komm mal nach vorne, David. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Oder? Wir sind über 2 Jahre am Thema Gesandt. Dass wir Gesandte seien, dass wir nicht für uns gerettet sind, dass wir das immer mehr leben. Und du bist mein Bruder, du bist in dieser selben Berufung. Ich kann das, David, ich kann das versuchen, ihm anzukleben, ich kann versuchen, ihm das anzupinseln, ich kann ihn dazu prügeln. Sei jetzt ein Gesandter, bitte geh endlich los, vielleicht noch einer hier. He? So, alles von außen anlackieren, das funktioniert nicht. Ich kann dich auch nicht überreden dazu. Und auch wir Pastoren oder irgendein Riesenredner, er kann uns das nicht aufdrücken. Es muss hinein, es muss in uns hinein, es muss Teil werden von uns. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich euch das verklicken, damit wir das nicht so schnell vergessen. Und ich habe gedacht, okay, wir müssen das einfach essen. Es. Ich habe ein bisschen ein großes Stück genommen, merke ich.
geschluckt.
Du musst. Ist zu groß. Aber vergesst das nicht. Und sag vielleicht heute auch nach der Predigt, Herr, stopf das in mich. Mach das zu meinem Herzensanliegen. Das, was dir wichtig ist. Hier hilft uns eben Epheser, vor allem Kapitel 1 bis 3. Und ich habe hier eine kurze Struktur oder eine grobe Struktur. In den ersten drei Kapiteln geht es vor allem darum, wer bin ich jetzt, wenn ich gerettet sein darf? Christus ist für mich gestorben und ich habe eine neue Ausgangslage. Und weil wir Christen ja Gemeinde ausmachen und nicht ein Gebäude, oder, hat das immer auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Epheser ist auch ein Gemeindebrief. Und dann Kapitel 4 bis 6, da wird es heiß, leben wir entsprechend. Was heißt jetzt das, oder in diesem Stand, das umzusetzen? Gut, wir haben auf der Webseite euch die Titel aufgeschrieben. Ich werde noch die Kapitel jeweils dazu setzen. Dann könnt ihr im Voraus auch den Epheser-Abschnitt lesen und ihr habt dann auch noch mehr von der Predigt. Also, weil wir einsteigen, lohnt es sich doch ein bisschen zu schauen, was war so das Umfeld des Epheserbriefs, welche Beziehung hatte Paulus zu dieser Gemeinde? Und im allerersten Satz steht, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Absender, Paulus. Adressaten, also die ganz sicher die Getauften, so wie ihr das heute macht, die Getauften, die treuen Gläubigen in dieser Gemeinde in Ephesus. Was war die Beziehung von Paulus dorthin? Ich habe euch hier eine Karte, da seht ihr Ephesus da in der heutigen Westtürkei und Paulus ist hier in Rom, als er das schreibt. Sein erster Kontakt auf der zweiten Reise, er hat sie ja nicht selber gegründet, sondern Aquila und Priscilla, war relativ kurz. Und dann auf der dritten Reise war er 2,5 Jahre dort. Und ich habe gelesen, zuerst hat er in der Synagoge immer gelernt und dann gab es Tumult und dann musste er in den Lesesaal von Tyrannus. Und dort habe er jeden Tag von 11 Uhr bis 16 Uhr gelehrt. Jeden Tag. Die Gemeinde so zugerüstet. Da waren sicher nicht alle jeden Tag die gleichen da, aber er hat intensiv zugerüstet. Und gell, er wusste eben auch, Ephesus, da will ich investieren, das ist ein Top-Platz. Es ist an der Verkehrslinie da übers Meer nach Rom. Es war eine Provinzhauptstadt, eine römische Provinz. Es war eine große Stadt, 300.000 Einwohner etwa. Man sieht das auch, indem sie ein großes Stadion hatten. 24.000 reichten da hinein in dieses Auditorium. Und es war auch Verwaltungssitz der römischen Provinz. Also es war so eine Zentrumsstadt, wie vielleicht Paris in Frankreich. Oder alles läuft irgendwie dorthin. Und worauf die Epheser ganz besonders stolz waren, war ihr Tempel, der Tempel der Artemis, dieser Fruchtbarkeitsgöttin. Dieser Tempel war ein bisschen größer als ein Fußballfeld, 127 Säulen, 20 Meter hoch. Und dann irgendwo ja, eben Artemis platziert, seht da diese vielbusige Göttin als Zeichen der Fruchtbarkeit. Und die Epheser sagen, wir sind die Hüter dieser Artemis, dieses Tempels. Wir sind ganz wichtige Leute. Und Bibelleser wissen, Apostelgeschichte 19, in Ephesus, das war eine sehr okkulte Stadt, eben sehr geprägt von solchem Glauben. Dort wurden ja, als die vielen okkult belasteten und mit Zauberbüchern bestückten, als sie überführt wurden vom Evangelium, haben die da ihre Bücher gebracht, ihre Zauberbücher, und die wurden verbrannt oder ließen sie bewusst verbrennen. Ein Wert von 50.000 Silberdrachmen heißt es wortwörtlich, das sind umgerechnet etwa 8 Millionen Schweizer Franken. Man merkt, das Evangelium hatte riesige Kraft, da war wirklich Erweckung dort in diesem Ort. Die Gemeinde hat sich gut entwickelt. In Apostelgeschichte 19,10 heißt es, alle, die in der Provinz Asien, und können wir nochmal schauen, das ist die Provinz Asien da, Asia, oder? Da. Alle, die in der Provinz Asien wohnten, hörten das Wort des Herrn. Es wurde wirklich ausgebreitet, natürlich auch durch Nachbargemeinden, die waren wirklich dran mit ihrem Gesandtsein. Und jetzt, circa 8 Jahre nach diesem intensiven Lehren von Paulus, hat er diesen Brief abgefasst. Er war in Untersuchungshaft, in leichter Haft, wahrscheinlich war er angekettet an einen Wärter und mit der anderen Hand konnte er schreiben. Er war bereits 2 Jahre in Caesarea in Haft, man muss sich das vorstellen, nichts Neues für Paulus. Dann war diese verrückte Schiffsreise, Schiffbruch, dann auf Malta gelandet, Schlangenbiss und so weiter. Ja, wir wissen, Paulus hat vieles erlebt. Und er hat jetzt in dieser Haft, in dieser ersten Haft in Rom, hat er auch den Philemonbrief geschrieben, den Philipperbrief und den Kolosser und eben den Epheserbrief. Wir sagen, ja, der hatte Zeit, ja gut, aber wir müssen uns auch ein bisschen die Stimmung, die ja auch da war, vorstellen. Also da vielleicht angekettet, hier schreibt er und er weiß nicht, wann der Prozess ist in Rom, da im bestimmten Gebäude und wie lange er noch lebt. Und so schreibt er diesen Brief. Und jetzt umso mehr müsst ihr mal auf den Start, auf diesen furiosen Start des Briefs achten, wie ein Feuerwerk. Ich kann mir vorstellen, als Paulus eben den Ephesern, und auch es war ein Rundschreiben bei den ersten Handschriften für die Christen in Ephesus, darum nimmt man an, es war ein Rundschreiben auch für umliegende Gemeinden. Und als er da ihnen diesen Stand in Christus erklärte, ich kann mir vorstellen, dieser ein bisschen Gefangene da mit dem Wetter. Er ist herumgehüpft, er ist getanzt, er hat wahrscheinlich gedacht, ich kann selber fast nicht glauben, was ich denen schreiben kann. Und jetzt gehen wir hinein. Im 3. Vers schreibt er, gepriesen oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. 3-mal schreibt er dieses Wort gesegnet, oi, logos, kommt von gute Rede, gutes Sprechen, Zuspruch. 3-mal dieses gesegnet. Die Gläubigen sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Und interessant auch, es heißt da von himmlischen Regionen, Paulus beleuchtet das Ganze von oben. Und im 2. Kapitel schreibt er ja dann, dass es da in dieser unsichtbaren Welt auch andere Fürsten gibt, der Fürst der Macht, der Luft. Darum ist das hier in Christus wichtig. Paulus macht von Anfang an klar, auch den Ephesern mit diesem okkulten Umfeld, Jesus ist Herr in jeder geistlichen Region. Halleluja, oder? Ist gut. Ist gut, das zu wissen. Dieser Dankvers sagt also, durch die Gemeinschaft mit Christus ist die Gemeinde und sind die Christen mit allem ausgestattet, was sie brauchen. Und jetzt zählt er diese 6 Segnungen auf. Und es ist, ich komme noch drauf, was dieses mit jeder Segnung, was das heißt. Jetzt zählt er eben auf, was das ist. Erstens, in Christus auserwählt. Wie er uns in ihm auserwählt hat, Vers 4, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Auserwählt. Und jetzt nimm es für dich, wenn du Christus kennst. Auserwählt heißt, du bist ausgesucht. Ist dasselbe Wort. Griechisch, sie brauchen dasselbe Wort. Ausgesucht. Es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird, als Jesus die Jünger berufen hat. Lukas 6. Es geht um die Grundabsicht Gottes mit den Menschen schon vor der Schöpfung. Es heißt ja vor Grundlegung der Welt, schon immer. Der Mensch soll heilig und tadellos vor seinem Schöpfer leben. Und jetzt, wenn du ganz gewissenhafter Typ bist, denkst du, oh, ups, ich sollte tadellos, fehlerlos vor ihm leben. Hier ist die Grundstimmung oder Absicht ist nicht so quasi mit der Peitsche, ja, leb, ja, recht und fehlerlos, sondern Paulus schreibt einfach hier, es war immer Gottes Absicht, dass die Menschen in Gottes Ordnungen, in Gottes Geboten leben können. Und wir wissen, In jedem Gebot der Bibel steckt eigentlich die Absicht, ich will, dass ihr es gut habt. Es ist eine Liebesabsicht. Und da steht auch in diesem Vers 4 hier, in Liebe, oder? Gebote sind immer, hat immer eine Liebesabsicht Gottes dahinter. Vergessen wir das nicht, auch wenn uns manchmal eine, vielleicht ein Gebot ärgert oder Mühe macht. Die Absicht dahinter ist immer Liebe von Gott. Darum liebt er und darum setzt er Menschen frei, die in den Ordnungen Gottes leben, in den Ordnungen der Bibel leben. Das macht frei. Sei das mit der Beziehungsgestaltung, sei das mit dem Geld, mit Machtfragen. Gottes Ordnungen machen uns frei. Das ist hier die Absicht. Und dann heißt es, Gott hat in Christus erwählt. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ist das wirklich halt so? Er hat ausgelesen, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Prädestination, von Anfang an hat Gott festgesetzt. Man könnte es hier meinen, Gott hat in Christus erwählt. Aber wir haben viele andere Stellen, wo wir merken, nein, es ist nicht so. Gott hat gerufen und weil er durch seine Zeitlosigkeit schon weiß, wer den Ruf annimmt, kann er rückblickend sagen, ja, du gehörst zu den Erwählten, du hast den Ruf erwidert. Darum, und so ist wohl das Jesu-Wort in Matthäus 22, 14 zu verstehen, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Gott ruft alle, aber nicht alle nehmen den Ruf an. Wie ist das bei dir? Wo steckst du hier? Ist ja ein Weg. Vernimmst du den Ruf? Hast du schon reagiert? Hast du Gott eingeschlagen? Seine ausgestreckte Hand. 1. Timotheus 2,4 sagt ganz klar, die Grundabsicht ist, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Zweite Segnung. Ja, hier nochmals dieser wichtige Vers. Ein bisschen ein Lösungsvers zum Auserwähltsein. In Christus vorherbestimmt, nicht zu irgendwas, zu einem Beamten, Helfer von ihm und so, nein, zu Gottes Kindern. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder Tochterschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit, da kommt es das erste Mal, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vorher bestimmt ist zu verstehen, wie das Auserwählt, das ich jetzt gerade erklärt habe. Wir sind bestimmt zur Kindschaft. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, also das gefällt ihm, zum Preis seiner Herrlichkeit. Spüren wir die Freude Gottes. Wohlgefallen für sich selbst heißt es. Herrlichkeit, Doxologie ist da drin. Ich glaube, hier kommt etwas rüber von dem Moment, und jetzt alle Väter, erinnert euch, als ihr euer Kind zum ersten Mal in den Armen hattet. Und vielleicht habt ihr geweint, vielleicht wart ihr sprachlos, vielleicht gejubelt, vielleicht war es ganz still. So ist die Stimmung hier. Ihr seid vorherbestimmt als meine Kinder. Und liebe Gemeinde, gell, welcher Unterschied, ob jemand einem fremden Kind den Heimataufenthalt zahlt, einem Bekannten, oder ob ein Kind zu Hause bei Vater und Mutter wohnt. Welche andere Tiefe. Wir merken ja an unserer Reaktion, wenn da Gefahr droht, oder wie wir bürstig werden können als Eltern, weil es unser Kind ist, das eigene. Und es steht da genau, daran hat Gott wohlgefallen. Wir sind nicht bloß Bekannte bei Gott. Wir sind seine Kinder. Denk an deine Kinder, wenn du hast. Freitag war Michel am Mittag bei uns. Wie habe ich das genossen? Zusammen Mittag zu essen, zu fragen, wie geht's? Liebe Gemeinde, vielleicht ist das ein Schlüssel fürs Leben. Ich glaube, er ist ein Schlüssel fürs Leben. Eltern-Kind-Beziehung, besonders Vater-Kind. Und wenn hier dieser Vater im Himmel eben auch Inside wird, wenn wir das essen, wenn wir das in uns tragen, kann so viel Heilung geschehen von dem, was wir am leiblichen Vater vermisst haben oder was nicht gut war. Ich möchte uns das wirklich zusprechen. Ich habe selber solche Teile erlebt. In diesem Vers, wo du realisierst, wer du sein darfst, da ist wirklich viel Wiederherstellung, viel Potenzial von Wiederherstellung. Es sind Wege, es sind Schritte, ich weiß es. Aber bleib dran, wenn du merkst, da sind Mankos und Löcher. Da ist der himmlische Vater eine enorme lebendige Hoffnung. Und Römer 8 und Galater 4 sagen, ja, sag diesem Vater, Abba, Papa, Vati. Sag diesem Vater, lerne ihn so kennen, dass du von Herzen sagen kannst, ach Papa, bin ich froh, kann ich zu dir kommen. Ich habe gerade ein kleines Problem. Er hilft. In Christus sind wir erlöst, das Dritte. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Erlöst heißt auch losgekauft, freigelassen. Und wiederum in Christus heißt es, Christus zentral im Spiel, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, hat Johannes der Täufer gesagt, als er da Jesus daherschreiten sah vor der Taufe. Und ich erinnere uns an den alten Bund, unsere Vorbereitung, oder auch die für die Juden, wenn sie gesündigt hatten, ein fehlerloses Tier. Und sie hielten die Hand auf den Kopf des Tieres und haben ihre Sünde gebeichtet und mussten das Tier selber töten. Und dieses Tier, dieses Lamm Gottes, Christus für uns. Sein Blut, ein für allemal. Die vierte Segnung. In Christus ist uns vergeben. Hängt natürlich zusammen. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also auch deine morgigen Sünden werden vergeben. Wir wollen nicht absichtlich sündigen. Niemand, glaube ich. Aber es reicht auch dafür. Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Liebe Täuflinge, wir haben intensiv darüber gesprochen. Schuldig sein, Vergebung dadurch. Ihr habt das Doppelbild verstanden, mitgekreuzigt und eben das andere Bild getauft, das alte Leben abgelegt und dann mit Christus, nicht nur mit ihm gekreuzigt, sondern mit ihm auch verstanden. Und ich glaube, wenn ihr das verstanden habt, habt ihr die Taufe verstanden. Wir sind aus Schuld entlassen. Liebe Gemeinde, ganz schlicht, aber vielleicht auch für Gäste wichtig, wir brauchen Christus für Schuldentlassung. Die Bibel sagt, wir sind alle irgendwo Sünder. Wir brauchen Christus. Es heißt, nach dem Reichtum seiner Gnade, er hat genug. Hebräer 9, 26. Jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, Christus, um ein für allemal die Sünde der Welt dadurch vorzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. 27. So wie jeder Mensch nur einmal sterben muss. Keine Reinkarnation. Danach kommt er vor Gottes Gericht. So wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Und jetzt zurück zum Epheser 1. Inmitten dieses Feuerwerks ganz speziell das Augenmerk auf Christus in ihm. Vers 9. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Er hat uns orientiert mit der Bibel. Gemäß einem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat, in ihm zur Ausrüstung in der Fülle der Zeiten, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen. Und das Haupt kann auch nur Christus sein. Sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. In den Versen 3 bis 13 steht 8-mal in Christus. Das ist ein solcher Schlüssel. In Christus, in ihm leben, in ihm sein. Seine Identität immer mehr annehmen. Und ja, Gott wurde Mensch. Das Geheimnis wurde plötzlich gelüftet, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ich weiß noch, 2001, nach dem Grounding der Swissair, hat ja die Fluggesellschaft sich neu konzipiert und wieder aufgerappelt und so. Und dann hat man monatelang darüber gerätselt, welcher Name hat diese neue Fluggesellschaft? Erinnert ihr euch? Und dann, nach mehreren Monaten, hat man das Tuch gelüftet. Swiss heißt sie. Aber was ist das für ein Klecks gegenüber dem Geheimnis, das Gott gelüftet hat, als Jesus kam? Ein Jahrmillionengeheimnis des Universums, würde ich sagen. Noch ein Wort oder ein Vergleich zum Thema, dass Gott Wort gehalten hat. Ich hörte mal eine Geschichte, ich meine, sie stimmt. Da hat ein Landwirt seinen Knechten den ganzen Sommer über immer gesagt, nach dem Heuen gibt es eine Drei-Pässe-Fahrt. Grimsel, Furka, Susten. Und nach dem Verheuen fragten die Knechte, und jetzt? Hat er gesagt, ja, nach dem Ämden machen wir das. Und dann später, ja, nach dem Silieren. Und dann irgendwann war Wintersperre und man konnte nicht mehr über die Pässe fahren. Aber liebe Gemeinde, Gott hat Wort gehalten, damals mit Christus, und Gott hält sein Wort weiterhin mit dem, was noch kommt. Auch sein zweites Kommen ist ja noch viel mehr bezeugt in der Bibel als das erste. Er hält Wort. Fünfte Segnung. In Christus sind wir Erben. Vers 11. In ihm, in welchen wir auch ein Erbteil erlangen, haben oder die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit, hier das zweite Mal, dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Erben, wörtlich hier heißt, in Christus wurde dir das Los zugeteilt. Das heißt es wörtlich hier. Hat auch wieder mit dem vorherbestimmt ausgesucht zu tun. Du wurdest mit dem Los getroffen. Erben Gottes merken wir ja daran, unser Gebet hat Autorität, unser Wort hat Autorität. Lösen, binden ist uns aufgetragen im Namen Jesu. Und natürlich die Autorität, wenn wir Kinder Gottes sind, wir gehören zur Familie. Wir haben da buchstäblich ein Erbe, wir gehören in diese Familie, sogar eben als Töchter oder Söhne. Und natürlich sind wir Erben mit der Zusage, wenn es einmal hier vorbei ist, geht es beim Vater im Himmel weiter. Das alles sind Erbanteile. Letzte Segnung, der Heilige Geist. In Christus haben wir den Heiligen Geist. Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Und jetzt das dritte Mal, all das zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Siegel, ihr kennt das, oft rot, Siegellack, hart gemacht, Stempel drauf. Es war immer Zeichen, wenn es auf einem Brief ist oder so, Zeichen vom Absender, oder? Da dieser Prägestempel, dann, wenn du das Siegel siehst, siehst du, aha, das ist von dem. Und es ist ja auch Schutz, oder? Wenn man es öffnen würde, müsste man das Siegel knicken und man würde sich verraten. Paulus sagt also, durch das Siegel des Heiligen Geistes weiß man, wem ihr gehört und ihr seid geschützt. Und jetzt Unterpfand, Anzahlung. Vielleicht habt ihr heute Zöpfe angeschnitten. Vielleicht das ein bisschen ein simples Beispiel, aber es hilft. Jetzt habt ihr vielleicht nur das erste Stück genommen oder den Mörkel. Vielleicht habt ihr den Rest der Zöpfe noch gar nicht gesehen. Aber jetzt aufgrund dieses Mörkelessens wisst ihr, wie die ganze Zöpfe sein wird. Und so ist das gemeint mit dieser Anzahlung. Weil wir den Heiligen Geist haben seit der Wiedergeburt und mit diesen Erbanteilen, die ich erklärt habe, merken wir, das ist ein kleines Millimeterchen vom riesigen Himmlischen, von dem, was noch kommt. Aber wir haben schon eine Anzahlung. Und juristisch eine Anzahlung heißt ja, man ist dann verpflichtet, dass der zahlen muss, der wird dann den Rest noch geben. Und wir haben, das dürfen wir eben nicht vergessen, das überspringen einige Buchautoren, Hypercharismatiker, die sagen nämlich, jeder Christ kann jetzt schon alles, er hat den Heiligen Geist, es kann, wenn er richtig betet, funktioniert alles. Das stimmt so nicht. Denn hören wir 1. Korinther 13,9. Jetzt weissagen wir stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, die ganze Zöpfe, wenn Jesus gekommen ist, wird das stückweise aufhören, dann werde ich richtig erkennen. Also es gibt nochmal einen Riesenschub. Und da wird dann alles geheilt sein, alles klappen, alles in Butter sein, wenn der Herr wiederkommt und wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Nicht vergessen. Und wenn wir das nicht beachten, gell, wir wollen trotzdem kühn beten, im Glauben beten, in dieser Autorität und als Erben beten. Aber es geht nicht immer alles. Und wenn wir das nicht beachten in der Bibel, dann können wir mit der Spannung, dass jetzt schon vieles da ist, aber noch nicht alles, wir können mit dem nicht umgehen. Und wir sind frustriert. Ganz wichtige Sache. Darum ist es eben Vers 3 im Epheserbrief. Da geht es nicht um alles. Mit jeder geistlichen Segnung seid ihr gesegnet. Jetzt klappt alles. Nein, er zählt ja nachher die Segnungen auf. Gut. Also, das ist unser Stand, unsere Urberufung, unsere Identität, hier nochmal aufgelistet. Wenn du Christus kennst, bist du erwählt, vorherbestimmt, erlöst, dir ist vergeben, du bist ein Erbe und du hast den Heiligen Geist. Nicht schlecht, oder? Führen wir uns das da ganz tief hinein. Manchmal fast unfassbar, aber Schritt um Schritt dürfen wir das entdecken. Und ich glaube eben, nochmals, ich glaube eben, Paulus war selber so überwältigt von dem. Er hat nämlich ellenlange Sätze gemacht. Er hat, sein einer Satz ging vom Vers 3 bis Vers 11. Es war ein Satz. Er hat geschrieben, vielleicht zwischen hinein aufgesprungen und weitergeschrieben. Und am Schluss hat er vielleicht gedacht, ist das wirklich möglich? Ja, das habe ich gesehen, ne? Und erlebe es. Keine Augenwischerei, kein Zweckoptimismus, kein Opium fürs Volk, wie Marx sagte und gelächelt hat, sondern unser Stand heute. Das Geheimnis heißt, lebe ganz in Christus, beziehungsweise dann lebst du zum Lob seiner Herrlichkeit. Ist das, nimm das in dich auf. Unsere Titelfrage war, kennst du deine Urberufung, deine Identität? Und jetzt komme ich nochmal auf die 5 Säulen zurück, die der säkulare Mensch und wir oft auch, oder? Die wir kennen. Und jetzt schau mal. Es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen den 5 Säulen und den 6 Segnungen in Christus. Vielleicht erkennst du sie. Und darum sind die Linken, das in Christus ist doppelt so sicher, 100-mal sicherer. Was machst du, wenn das vom Roten eben abblättert, sich verändert? Aber das links, die Segnungen Gottes, die sind nicht von mir abhängig. Und vielleicht sagst du, ich bin 85, vielleicht sterbe ich bald. Ja, stimmt das für mich noch? Hilft das? Natürlich, es hilft uns bis zum letzten Atemzug. Und vielleicht bist du im Rollstuhl, jemand, der zuschaut hier. Die 6 Segnungen stimmen immer noch. Ist immer noch Zuspruch Gottes. Aber die 5 Säulen, die bröckeln. Die können nicht standhalten, wenn Schweres geschieht im Leben. Und merken wir, wohl denen, die auf die Segnungen von Christus setzen. Da kommst du durch, auch durch ganz Schweres. Du kommst durch, es ist unabhängig von dir. Du musst nicht Schiffbruch erleiden. Weder seelisch noch körperlich. Klar, wenn es körperlich, ja, wenn es mal zu Ende geht, dann geht es rüber, klar. Gilt dann immer noch, erst recht. Merken wir den Unterschied. Und jetzt, ich glaube, ein kluger Kopf würde sagen, ich setze auf das, was hält. Nicht wahr? Ich will auf das setzen, was hält. Halleluja. Das hält, wenn du arbeitslos wirst. Das hält, wenn du im Gefängnis sitzt und nicht weißt, wie lange du noch lebst, wie Paulus. Wenn du im Tief bist, wenn du, junge Menschen sind manchmal niedergeschlagen, wissen nicht warum. Es hält durch. Aber auch wenn du erfolgreich bist, dass du nicht abhebst, wenn du angesehen bist, wenn du ganz erdrückende Verantwortung trägst, es trägt durch, weil es nicht von dir abhängt. Mach Jesus zum Herrn. Mach Jesus zum Herrn, damit du gerettet wirst und diese Segnungen erlebst. Ihr sieben Täuflinge, ihr habt einiges dieser Segnungen erkannt. Und darum wollt ihr heute ausdrücken, ich will in Christus leben, immer mehr. Zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Wir singen noch zusammen ein Lied, No Longer Slaves. Und das hat Passagen drin, die genau darauf zielen, auf dieses Leben und auf diese Freiheit in Christus. Denk darüber nach während dem Lied. Amen.